Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, guten Morgen. In Nordirland entscheidet heute die Staatsanwaltschaft, ob sie Anklage erhebt in einem fast 50 Jahre alten Fall. Es geht um den Bloody Sunday. Und wir blicken nach Kroatien. Die kleine Ferieninsel Krk ist dort zum Schauplatz großer Geopolitik geworden, weil sie Europa mit Gas versorgen soll. Außerdem nimmt uns eine Reportage mit nach Österreich, wo aus tschetschenischem Fußball ein internationaler Sport wurde. Es ist ein unglaublicher Vorgang. Die nordirische Staatsanwaltschaft entscheidet heute Mittag, ob sie Anklage erhebt in einem Fall, der 47 Jahre zurückliegt. Welches Ereignis also ist so gewichtig, dass es die Justizbehörden bis heute beschäftigt? Es ist der sogenannte Bloody Sunday, der Sonntag im Januar 1972, an dem der Nordirland-Konflikt vollends eskalierte. Damals schossen britische Soldaten auf unbewaffnete nationalistische Demonstranten und töteten 13 Menschen. Die meisten Opfer waren unter 25 Jahre alt, als sie damals starben, und manche von ihnen wurden getötet, weil sie anderen zur Hilfe eilten und die Soldaten weiterschossen. Die Briten und insbesondere die Nordiren streiten noch immer heftig darüber, wie diese Todesfälle zu bewerten sind. Das zeigt auch ein Zitat der britischen Nordirland-Ministerin Karen Bradley, die vor wenigen Tagen ihre Meinung dazu ganz klar gemacht hat. Kein einziger Soldat hätte in den 30 Jahren des Konflikts ein Verbrechen begangen, sagt sie. Warum diese Frage der Schuld immer noch so umtriebig von den Briten diskutiert wird, darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Martin Alliot. Er lebt und arbeitet in Irland. Guten Morgen, Herr Alliot.
Guten Morgen, Frau Jeske.
Herr Alliot, Sie haben eben schon zugehört. Die britische Nordirland-Ministerin Karen Bradley, die ist für ihre Aussage sehr stark kritisiert worden und hat sich auch dafür entschuldigt. Aber meine Frage an Sie, hat sie da ausgesprochen, was viele Briten denken und was viele national eingestellte Nordiren aufregt?
Ja, ich glaube, das kann man sagen, beziehungsweise es ist die Befürchtung, Frau Bradley, die sich nicht besonders gut auskennt in Nordirland, trotz ihres Portfolios, hat sich seither eben entschuldigt. Sie habe das sicher nicht so gemeint, wie es klang, aber die Befürchtung ist da, dass die abgrundtiefe Ignoranz der Engländer insbesondere über die Nachbarinsel hier durchschien und dass sie das eine Woche vor diesem heutigen Entscheid der Staatsanwaltschaft sagte, was sie ja wissen musste als zuständige Nordirland-Ministerin, hat dem Fass gewissermaßen noch den Boden ausgeschlagen.
Warum schwelt denn dieser Konflikt immer noch so? Das müssen Sie uns erklären.
Bloody Sunday war das traumatische Ereignis in den frühen Jahren des akuten Nordirland-Konflikts. Man kann noch weitergehen und sagen, dass Bloody Sunday die Rekrutierungsprobleme der irisch-republikanischen Armee, die damals in den Kinderschuhen steckte, gelöst hat. Die Erschießung von unbewaffneten Zivilisten auf offener Straße, während sie friedlich demonstrierten, bezeugte, dass letztlich der britische Staat in der Form der britischen Armee nicht neutral war in dieser Auseinandersetzung zwischen unionistischen Protestanten und katholischen Nationalisten.
Jetzt ist das Ganze fast 50 Jahre her. Wie kann es also sein, dass die nordirische Staatsanwaltschaft erst heute über eine Anklage entscheidet?
Der Weg war sehr, sehr lang, Frau Jeske, denn noch 1972, wenige Wochen nach Bloody Sunday, veröffentlichte ein Lord Widgery einen Bericht, in dem er die Opfer beschuldigte. Sie seien bewaffnete IRA-Leute gewesen. Die Armee habe in Notwehr gehandelt und es war ein sehr langer Weg zurück, ein besonders teurer Weg auch. 12 Jahre lang, von 1998 bis 2010, tagte die Savile-Untersuchungskommission, die dann 2010 zum Schluss kam, die Opfer seien unschuldig gewesen, die Tötungen seien nicht zu rechtfertigen, und der damalige Premierminister Cameron entschuldigte sich sehr formvollendet im Unterhaus damals für den britischen Staat. Und seither hat die Staatsanwaltschaft überprüft, aufgrund der Ergebnisse von Savile, ob da Strafprozesse stattfinden sollten.
Jetzt ist die politische Lage in Großbritannien aktuell sowieso schon aufgeladen wegen des Brexit. Was würde das denn für Großbritannien bedeuten, wenn durch so eine Anklage jetzt alte Wunden wieder aufgerissen würden?
Ich glaube, wenn die Anklage erhoben wird, dann wird das Blut in England vor allem zum Kochen bringen, denn die Loyalität der englischen Bevölkerung zur Armee, zu den Sicherheitskräften, ist nach wie vor ziemlich bedingungslos und ungebrochen. Umgekehrt, wenn die Staatsanwaltschaft auf Anklagen verzichten sollte, dann werden die Iren in Nord und Süd, also namentlich die katholischen Bewohner der Insel Irland, ihre alten Vorurteile, dass zweierlei Maßstäbe angelegt werden, bestätigt sehen. Und das ist letztlich das Vermächtnis von Brexit, dass diese Vorurteile, diese Ressentiments auf beiden Seiten, auf englischer Seite eher Ignoranz, auf irischer Seite eher Ressentiments, dass die wachgekitzelt wurden und deshalb jetzt wieder sind wir zurückgeworfen worden um mindestens 20 Jahre.
Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Staatsanwaltschaft heute diese Anklage tatsächlich erhebt?
Ich bin da sehr unsicher. Ich meine, die Anklage wird erhoben, kann aber sehr wohl Unrecht haben.
Herr Alliot, vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen. Ist Europa zu sehr von russischem Erdgas abhängig? Ja, sagt zumindest US-Präsident Donald Trump. Er kritisiert den Bau der Pipeline Nord Stream 2, mit der vor allem Deutschland künftig noch mehr Gas aus Russland transportieren will. Diese Bindung an Russland, sie stört aber nicht nur den US-Präsidenten, auch die EU selbst sucht nach Alternativen zum russischen Gas. So fördert die EU-Kommission den Bau eines Flüssiggasterminals in Kroatien, vor der Ferieninsel Kirk. Die kleine Insel, sie ist so zum Schauplatz großer Geopolitik geworden. Und wie das die Inselbewohner finden, Grit Eggerichs berichtet.
Es gibt Häppchen und Musik in der neuen Halle des Campingplatzes. Mirella Achmetovic ist die Bürgermeisterin von Omišalj, einem Örtchen auf der Insel Kirk. Sie schüttelt Hände und lächelt in Kameras. Der kroatische Umwelt- und Energieminister Tomislav Ćorić ist hier und wird sich gleich den kritischen Fragen der Inselbewohner stellen. Die Regierung hat den Bau eines LNG-Terminals beschlossen, der ein paar Meter von hier entfernt entstehen soll. Dabei haben sich alle Gemeinden auf Kirk dagegen ausgesprochen, sagt Frau Achmetovic.
Das Terminal würde von hier aus die Sicht verstellen. Auch von den Nachbarorten und vom Festland aus wäre es sichtbar. Es hätte 17 Stockwerke und wäre damit höher als der höchste Berg hier. Ein Wolkenkratzer. Das wäre ein Schlag für den Tourismus auf der Insel Kirk.
Die Inselbewohner sind nicht per se gegen industrielle Anlagen. Über 30 Jahre lang arbeitete eine petrochemische Fabrik hier. Die Kirker Gemeinden und die Regierung hatten sich geeinigt, dass auf dem stillgelegten Gelände ein LNG-Terminal entstehen sollte. Doch nach neuen Plänen soll dieses Terminal nun direkt vor der Küste auf dem Meer schwimmen. Eine Offshore-Anlage. Die lässt sich schneller bauen und ist preisgünstiger als ein Terminal an Land. Für die Inselbewohner sind diese Argumente zweitrangig.
Das Offshore-Terminal ist einfach schlecht für uns, für die Natur, für das Meer und für alle, die hier leben.
Wenn Flüssiggas in seinen gasförmigen Aggregatzustand zurückversetzt wird, muss es erhitzt werden. Bei der Offshore-Anlage war geplant, die dabei frei werdende Kälte in einem Energiekreislauf zu nutzen. Das schwimmende Terminal soll aber Meerwasser verwenden. Wenn das seinen Zweck erfüllt hat, wird es stark abgekühlt wieder ins Meer gepumpt, mit allen negativen Folgen für das Ökosystem. Der Minister geht auf diese Argumente nicht ein. Man brauche Energiesicherheit. Das kommt nicht gut an.
Der Minister macht Symbolpolitik. Er ist erschienen, er hat sich die Fragen angehört, aber Antworten hat er keine gegeben. Wir wissen immer noch nichts über die Wirtschaftlichkeit des Terminals. Können Sie sich ein staatliches Energieprojekt vorstellen, für das es keine Rentabilitätsstudie gibt?
Ein umstrittenes neues Gesetz erlaubt es, die kroatischen Steuerzahler in die Pflicht zu nehmen, wenn das Terminal nicht profitabel wirtschaftet. Und genau danach sieht es im Moment aus. Der Plan von Regierung und EU sieht vor, dass Gasunternehmen in der Balkanregion Speicherkapazitäten auf Kirk leasen für ihren eigenen Energiebedarf. Da besteht zurzeit aber kein Interesse.
Es gab 3 Ausschreibungen, aber am Ende haben nur die staatlichen Energieunternehmen INA und HEP geleast. Und das bedeutet ja nur, dass der kroatische Staat mit sich selbst Geschäfte macht.
Für Maria Mileta von der Umweltschutzorganisation Zelena Akcija geht das Projekt generell in die falsche Richtung. Die Regierung sollte in erneuerbare Energien investieren, statt auf Gas zu setzen. Zelena Akcija hat die Regierung zusammen mit der Gemeinde und der Bezirksverwaltung verklagt. Die Prozesse laufen. Auch die EU-Kommission ist an dem Projekt beteiligt und fördert es mit mehr als 100 Millionen Euro. Die Bürgermeisterin von Omišalj hat das Gefühl, ihre Insel werde globaler Handelsdiplomatie geopfert. Einer der größten Befürworter europäischer LNG-Terminals ist US-Präsident Donald Trump. Jean-Claude Juncker hat ihm im vergangenen Jahr zugesichert, mehr Flüssiggas aus den USA nach Europa zu importieren.
Für mich ist es unglaublich, dass die EU ein Projekt finanziert, gegen das die Gemeinde vor Ort seit Jahren laut und deutlich ihre Stimme erhebt. Ich kann kaum glauben, dass ausgerechnet die EU eine Verletzung der kommunalen Selbstverwaltung erlaubt.
Die Diskussion hat am Ende 3 lange Stunden gedauert, ohne Einigung. Mirela Ahmetovic will, wenn nötig, bis vor den Europäischen Gerichtshof ziehen, um das Terminal zu verhindern.
Krit Eggerichs berichtete von der kroatischen Ferieninsel Kirk. Fußballspielen diene der Völkerverständigung. Das behaupten vor allem Fußballfunktionäre gerne. Dabei kann man bei großen Turnieren wie der Fußball-Weltmeisterschaft schon kritisch fragen, worüber genau verständigen sich denn die Nationen, wenn sie gegeneinander antreten und am Ende einer siegt. Doch der Sport findet natürlich nicht nur auf der großen Bühne statt, sondern vor allem vor Ort, in kleinen Vereinen. Unsere Autorin hat so einen lokalen Fußballverein im österreichischen Klagenfurt besucht und der hat sich die Völkerverständigung sogar in den Namen geschrieben. Früher, da hieß er betont nationalistisch FC Tschetschenien, heute heißt er FC International. Was es mit der Umbenennung auf sich hat, Gesine Dornblüt berichtet.
8 verschwitzte Männer rennen dem Ball hinterher. Sie kicken für den FC International in Klagenfurt. Heute spielen sie ein internes Probeturnier. Mannschaftswechsel.
Hallo, grüß dich.
Hallo.
Ein Mann in Jeans und Straßenschuhen schüttelt Hände, klopft auf Schultern.
Ich werde heute arbeiten.
Arbi Baydarov kam 2003 aus Tschetschenien nach Kärnten. Er ist Taxifahrer, spielt nicht mehr selbst, schaut aber gern beim Training vorbei. Er hat den Verein vor vielen Jahren mitgegründet.
Kontakt mit Menschen, ja, raus aus Community. Und ich habe die Welt kennengelernt, sozusagen. Ja.
Als sich der Fußballclub 2004 gründete, hieß er noch FC Tschetschenien. Damals stellten Tschetschenen die größte Gruppe von Geflüchteten in Kärnten. Mittlerweile wurden sie von Afghanen und Syrern abgelöst. Der FC Tschetschenien hat die Neuankömmlinge aufgenommen und sich kurzerhand in FC International umbenannt. Das Kommando aber hat nach wie vor ein Tschetschene, der Trainer Rizwan Hajiev.
2-0, oder? Hallo, was ist los?
Der 46-Jährige steht mit einem Zettel in der Hand an der Seite und notiert Ergebnisse.
Hier sind Afghanen, Tadschiken, Georgier, Armenier. Wir spielen zusammen und verstehen uns. Für Tschetschenen mit ihrem heißen Blut ist es sehr wichtig, möglichst viel mit Menschen anderer Nationalitäten zusammen zu sein. Auch ich habe hier viel begriffen. Dabei bin ich früher auch schon viel gereist, in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion.
Rizwan Hajiev war Profifußballer, hat unter anderem bei Terek Grozny gespielt. In Klagenfurt arbeitet er in einer Wäscherei.
Es ist ein Feiertag. Wir warten die ganze Woche auf das Training. Hier spielen Leute über 50, andere sind erst 18, sogar 13. Und wir alle haben zusammen Spaß.
Das ist für Tschetschenen nicht selbstverständlich. Die Traditionen schreiben vor, dass die Jüngeren die Älteren achten. Auch bleiben Tschetschenen in der Diaspora oft unter sich. Kein Zustand, findet Hajiev.
Tschetschenische Jugendliche kennen überhaupt keine anderen Kulturen. Ich finde, man muss fremde Kulturen respektieren, ob du Christ bist, Muslim, wer auch immer. Das Wichtigste ist, du bist ein Mensch.
Arbi Baydarov guckt noch eine Weile zu, dann macht er sich auf den Heimweg. Seine Frau Sina Buntisheva hat gekocht. Sie füttert schnell noch die Katze, dann ruft sie ihren Mann zu Tisch. Es gibt Kohlrouladen.
Mit Kartoffeln, mit Petersilie und dann mit bisschen Soße dazu. Ja, das ist ganz einfaches Essen hier heute.
Das Ehepaar wohnt mit drei Kindern in einem kleinen Ort bei Klagenfurt. Zwei erwachsene Söhne leben in Wien. Aus dem Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses sind die Berge zu sehen. Dahinter beginnt Slowenien. Ihr Mann gießt Wasser ein. Sina Buntisheva hat in Tschetschenien als Gynäkologin gearbeitet und sucht gerade eine Stelle als Ärztin. Arbi Baydarov war Kameramann für verschiedene Fernsehsender. Er geriet zwischen die Fronten der tschetschenischen Unabhängigkeitskämpfer und der russischen Soldaten, wurde mehrere Tage als Geisel festgehalten. Danach floh die Familie über Polen und Tschechien nach Österreich. Seit ein paar Jahren haben sie die österreichische Staatsbürgerschaft und leben so wie viele Familien dort. Die drei jüngeren Kinder sind bereits in Österreich geboren.
Meine Kinder, die besuchen jetzt Musikschule, alle drei. Die Anne und die Sarah, die spielen Klavier. Ja, wir zwingen Noah Geige spielen.
Vornamen, wir haben sozusagen neutral ausgewählt. Ja. Das ist auch eine Erleichterung für Integration. Ja.
Und was machen Sie? Der Handball spielen, im, ja, Freunde besuchen natürlich.
Nachbarn ist ausgezeichnet.
Wunderschöne ja. Nachbarschaft.
Ich erlaube mir das zu sagen, dass wegen uns die Nachbarn, andere Nachbarn, österreichische Nachbarn, haben miteinander sich kennengelernt.
Ja, genau. Ich glaube auch so. Ja. Wir sind so sehr, sehr freundlich.
Wir haben sie gekuppelt sozusagen.
Arbi Baydarov kommt noch einmal auf den Fußball zurück. Ohne den FC Tschetschenien, meint er, wäre er nicht so gut in Kärnten angekommen. Er wünscht sich, dass es solche Vereine auch in anderen Ländern gibt.
Wieso Tschetschenien wohnen abgeschieden in der eigenen Diaspora? Weil diese Brücke wird nicht gebaut. Ja? Und die Brücke können nicht die Tschetschenen allein bauen. Von Einheimischen brauchen wir Hilfe. Ja?
Ein Bericht von Gesine Dornblüt. In Tag für Tag mit meiner Kollegin Monika Dittrich geht es gleich darum, warum Zeugen Jehovas in Russland unterdrückt werden. Das war Europa heute. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Jeske. Kommen Sie gut durch den Tag.